Vor wenigen Tagen saßen sie sich in Schottland gegenüber. Zur rechten Seite Donald Trump, auf der linken Ursula von der Leyen. Die Dame, die auf jeden Fall nach außen hin das Gesicht ist, welche den Deal mit den Amerikanern zusammen geschlossen ist. Es geht um den neuen EU-Trade-Deal. Und jetzt, ganz aktuell, die letzten Tage, werden da sehr, sehr aggressive Stimmen laut, die sagen, das ist ein katastrophaler Deal für die EU. Es ist ein hervorragender Deal für die USA. Das heißt also, es bevorzugt die eine Seite, die EU hat schlecht verhandelt. Die Bild-Zeitung spricht hier von Zolleskalation, Wirtschaft attackiert, von der Leyen, Insolvenz-Tsunami droht. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Sie liefert unsere Unternehmen aus. Und Merz, Friedrich Merz, unser Kanzler, soll Konsequenzen ziehen. Inwiefern auch er Konsequenzen ziehen kann, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob er sie irgendwie als EU-Ratschefin ihres Amtes entheben kann. Ich glaube nicht, dass das geht. Auf jeden Fall wollen wir genau darüber heute sprechen. Was bedeutet dieser EU-Zolldeal für die USA und für Europa heute in unserem Podcast Hoss und Hopf? Kian, mein Lieber, ich grüße dich. Hast du das auch mitbekommen, die ganzen Zollstreitigkeiten jetzt oder ja überhaupt mal den Deal und die Auswirkungen für beiden Seiten?
Ja, Philipp, mein Lieber, ich grüße dich. Ich grüße alle Podcast-Zuhörer. Absolut, natürlich habe ich es mitbekommen. Den Deal, den Trump bei sich auf dem Golfplatz in Schottland vereinbart hat mit Ursula von der Leyen. Ich habe alles Mögliche an Kritik auf X gesehen. Als ich den Deal an sich, also die Bestandteile des Deals, gelesen habe das erste Mal, also mitbekommen habe, was da eigentlich ausverhandelt wurde, habe ich mir einfach nur die Frage gestellt, ist das überhaupt ein Deal in dem Sinne? Was hat die EU davon oder hat nur Amerika Vorteile davon? Und ich glaube, diese Frage hat sich jeder gestellt.
Absolut richtig, Kian. Vor allem, ich darf daran erinnern, vor wenigen Monaten im April, roundabout April, wir hatten diese scharfe Korrektur an den Börsen, weil Trump diese ganzen Tariffs, Zölle eingeführt hat. Ja, da hat er sich hingestellt mit dieser Tafel und hat gezeigt, jetzt überall gigantische Zölle. So, da hat er angefangen quasi sich die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, so, jetzt geht's los. Und dann hat er angekündigt, er wird großartige Deals machen für die USA. Die USA wird massiv profitieren. Bisher muss man sagen, ich habe diesen Mann sehr stark kritisiert, Kian auch, für andere Punkte, dass die Epstein-Akten nicht rausgelassen werden. Furchtbare Aussagen zum Thema Gaza, Nahe Osten, er macht die französische Riviera da draus und so weiter. Er hat viel Scheiße gelabert auch. Aber seine Kernaussage ist MAGA, Make America Great Again und America First, Amerika als erstes. Also genau das Gegenteil, was die deutsche Politik macht, da heißt ja immer Deutschland als letztes. Sieht man jetzt auch wieder bei diesem EU-Deal, da könnte man sagen Europa als letztes. Denn wenn man sich die Einzelbestandteile dieses Deals anschaut, dann favorisieren die nur eine Seite. Ist nicht so, dass man sagt, geben und nehmen, wie es der Kian ja gerade erklärt hat, ein Deal. Ein Deal bedeutet, beide sind einverstanden damit. Jetzt weiß ich nicht, ob beide Seiten bei Handshake, auch hier wird ja jetzt schon darüber gesprochen, EU zieht sich zurück, ein Handshake ist nicht bindend. Ja. Es gibt mehrere Politiker in Europa, die sagen, die Vereinbarung, die in Schottland getroffen wurde, die gilt gar nicht. Ich kann nur davon ausgehen, dass das der Grund ist, weil die europäische Wirtschaft so erzürnt ist, vor allem in Deutschland, weil das so schlecht ist für die, weil ein so massiver Nachteil erwartet wird, dass der Druck auf Seiten der Wirtschaft an die Europäische Union jetzt so nach oben gefahren wird, dass man versucht, irgendwie noch aus diesem Deal wieder rauszugehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie, also wenn du aus einem Deal wieder zurückziehst, den du mit Trump gemacht hast, sage ich dir, dann wird die Reaktion keine freundliche sein von ihm.
Ja, absolut, Philipp. Ich muss sagen, all das, was ich an Informationen zu dem Deal bekommen habe, bevor wir auf den Deal eingehen an sich, was die Bestandteile sind, was da eigentlich ausgehandelt wurde, was die Zugeständnisse der EU sind, alles an Informationen, auch von offizieller Seite, offiziellen Quellen, ging darauf hinaus zu signalisieren, dass dieser Deal für Stabilität sorgt, dass ein Handelskrieg vermieden wurde, ist der Gewinn an dem Ganzen. Dass die USA die Zölle von, du hast es ja gerade schon erwähnt, diesem riesigen Ding, was sie da in die Kamera gehalten haben, wo 30% drauf stand, auf jetzt 15 runtergekriegt haben, ist ein großer Gewinn.
So wird es verkauft, sagen, auf jeden Fall, ja.
Genau, so wird es verkauft, als wäre die EU quasi der Schwächere, der gar nicht in der Lage gewesen wäre, in irgendeiner Weise eine Verhandlungsposition zu haben, in der man wirklich einen Deal bewirken kann. Aber lass uns mal darauf eingehen, was überhaupt dieser Deal umfasst. Ich habe das hier einmal mit Grok ausgearbeitet. Vorab sollte man sagen, der Deal ist ein vorläufiger Rahmenvertrag. Er ist noch nicht endgültig ratifiziert. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, das wäre dann jetzt schon endgültig, vor allem wenn es so kommuniziert wird. Ich bin kein EU-Politik-Experte, aber er muss von EU-Institutionen wie dem Rat und möglicherweise dem Parlament genehmigt werden. Zumindest so laut Grok. So, jetzt schauen wir uns mal an. Es gibt quasi drei große Punkte in diesem Deal. Es gibt einmal die Zölle, denn die USA erheben jetzt eine pauschale Importsteuer, also Importzölle von 15% auf die meisten EU-Produkte, einschließlich Autos, Pharmazeutika, Halbleiter. Das ist ja das, was ich gerade schon angesprochen habe. Das ist weniger als die von Trump angedrohten 30%, aber die frühere Rate war nur bei 2,5% vor Trumps Auszeit. Es gibt ein paar Ausnahmen. Die ist also
vervielfacht worden.
Genau, die ist vervielfacht worden. Es gibt ein paar Ausnahmen. Null Zoll auf Flugzeuge, ihre Teile, bestimmte Chemikalien, Generika-Medikamente, Halbleiterausrüstung, einige landwirtschaftliche Güter, also kritische Dinge, die die USA so braucht, für ihre eigene Industrie wahrscheinlich. Und es gibt aber auch Ausnahmen nach oben hin, und zwar Stahl und Aluminium. Die bleiben bei 50% Zöllen. Das ist der erste Punkt dieses Deals. Der nächste Punkt, der auch schon sehr, sehr verrückt ist, ist, dass die EU verspricht, über 3 Jahre hinweg, also die ausbleibende Amtszeit von Trump, 750 Milliarden US-Dollar an US-Energieprodukten zu kaufen. Das heißt ungefähr 250 Milliarden pro Jahr, vor allem Öl, Flüssiggas, LNG und Kernbrennstoffe. Außerdem soll die EU 600 Milliarden Dollar in die USA investieren, unter anderem in Militärausrüstung. Im Gegenzug erhalten die USA in die EU für bestimmte Produkte zollfreien Zugang. Also im Gegenzug.
Ja, also quasi, du sagst im Gegenzug, aber es ist ja quasi, ich gebe dir 50 Euro, im Gegenzug gebe ich dir nochmal 50 Euro. Hä? Das ist ja kein Geben und Nehmen, es ist ein Geben und Geben. Also ich glaube, what the fuck? Also, schaut mal. Diese ganze Geschichte, man muss sich mal, Kian, ich würde dich gerne mal fragen, wir sehen ja den aktuellen Zustand der EU, wir sehen den Zustand der einzelnen Länder. Das geht einfach wie im Winter mit dem Schlitten den Berg runter. Es läuft so scheiße, so wie es seit Jahren von uns auch hier im Podcast vorausprognostiziert wurde. Und da musst du kein Wirtschaftsexperte sein. Es ist einfach nur völlig logisch, dass wenn absolute Troglodyten, Höhlenmenschen am Werke sind in der Politik, die alles dafür tun, eine Wirtschaft in den Boden zu reißen, die davon sprechen, dass sie deindustrialisieren wollen, also eine Industrienation deindustrialisieren, dass das dann auch irgendwann umgesetzt wird, dass das Folgen haben wird. Das ist klar. Aber dass man, ich hatte das ja vorher gesagt, im April die Korrektur, Trump kommt mit den Schildern daher und dann hast du gehört, der Friedrich Merz und so, wie sie so sich ein bisschen aufgeplustert haben, gesagt haben, ich weiß, wie man mit den Amerikanern reden muss, wir müssen hier klare Kante zeigen, wir müssen als geeintes Europa auftreten. Ja, wie bitte? Jetzt ist es ein Deal, wo ihr die Hose runterzieht und euren Allerwertesten hinhaltet. Also da fällt mir nichts mehr ein. US-Zölle null. Europäische Zölle 15%. Alleine da müsste man doch schon sagen, even playing field. Hier gibt's kein even playing field.
Lass uns da vielleicht mal Punkt für Punkt drüber sprechen. Also erstmal die Zölle an sich. Da muss man sagen, die meisten Leute gehen ja davon aus, wenn diese Zölle verhängt werden, dass dann die Unternehmen, die die Produkte importieren, einen Großteil dieser Zölle einfach weitergeben an die Endkunden. Dadurch die Preise steigen, dadurch Inflation steigt. Das ist vielleicht möglich bei Herstellern, die eine sehr starke Marktposition haben, das heißt, wo die Kunden auf die Produkte angewiesen sind, beziehungsweise wo es einfach keine Konkurrenz in dem Sinne gibt. Aber die meisten Hersteller, jetzt beispielsweise ein Automobilhersteller wie VW, der kann natürlich nicht die Zölle einfach weitergeben, der kann nicht einfach die Preise dort aufschlagen, weil sonst würde er seinem Verkaufsvolumen dort schaden.
Stattdessen, was er so schon tut. Ne? Also das wird nur noch schlechter werden dann.
Genau, das würde dann noch schlechter werden. Das heißt, sie müssen bei ihren Margen einsparen. Sie müssen versuchen, irgendwie ihre Effizienz zu steigern oder eben ihre Produktion verlagern. Das heißt, ihre Werke in die USA verschieben oder ausbauen, damit die Fahrzeuge, die lokal produziert werden, eben nicht unter die Importzölle fallen, damit sie so weiter konkurrenzfähige Preise anbieten können.
Absolut richtig, Kian hat es euch genau gesagt, so wie es laufen wird. Was hat er damit gemacht? Er beschleunigt damit die Deindustrialisierung. Man kann auch sagen, die EU hält sich die Knarre natürlich selbst an den Kopf. Die hat sich sowieso schon überall hingeschossen, mehrmals. Und muss jetzt noch mehr Industrie auslagern, also noch stärker deindustrialisieren und noch mehr Industrie ins eigentliche Konkurrenz- und aber auch Absatzland bringen, in die USA. Wenn du dir das überlegst, wir haben doch vor einer Woche jetzt gehört, 91% Gewinneinbruch, nicht bei VW, nicht bei Audi oder bei Mercedes, bei der deutschen Premium-Automarke schlechthin, bei Porsche. 91% Gewinneinbruch. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, wie denen der Arsch auf Grundeis jetzt gerade geht? Du siehst ja sowieso bei VW, da gibt es Monate, da werden quasi nicht mal dreistellig Fahrzeuge nach China verkauft. Das Problem ist ja, wir sind so schon in einem desolaten Zustand. Die Chinesen wollen immer mehr ihre eigenen Autos kaufen. Die kaufen nicht mehr deutsche Autos wie früher. Das ist einfach Fakt. Energiesituation. Wir haben mal sehr günstig Energie bezogen. Aus welchem Land? Aus dem Reich des Bösen, wo Satan persönlich regiert. Wladimir Putin, der furchtbare Tyrann, in dem Land des Bösen, wo wir keine Waren mehr kaufen dürfen, wo wir alles zu Tode sanktionieren, obwohl denen ihre Wirtschaft mit 3-4% dieses Jahr steigt. Nochmal kurz. Russische Wirtschaft steigt um 3-4%. Wenn wir eine gute Null haben, dann sind wir schon richtig gut dran, würde ich sagen. Ja? Also, wir haben die so sanktioniert, dass wir gesagt haben, den günstigen Stoff, das Benzin, das unsere eigene Wirtschaft am Laufen hält, die wollen wir nicht mehr. Gleichzeitig gehen wir rüber zu den Amerikanern, die mit LNG-Tanklastschiffen über den Ozean, besonders nachhaltig, einmal die LNG-Tankschiffe rüberschicken müssen. Wer sich ein bisschen auskennt, LNG verdampft quasi über den Weg. Da ist bis zu 20% des in Flüssiggas durch Kälte gelagerten Schiffstanks, wenn die rübergefahren werden, verpufft währenddessen. Das heißt also, du hast dann auch noch einen Schwund. Und die müssen über den Ozean gefahren werden, sind dann logischerweise ein Vielfaches teuer. Alleine was die Distanz angeht, weil sie nicht einfach durch eine Pipeline, die wir jetzt auch dann wahrscheinlich selbst sabotiert haben. Die deutsche Bevölkerung darf ja nicht erfahren, wer dahinter steckt, was die Zerstörung der Nord Stream Pipelines angeht. Nächster Punkt, wollen wir gar nicht ansprechen. Aber da liegen so viele Leichen auf diesem Weg. Das heißt, wir haben es uns verbaut mit allen. Die Chinesen, wir haben den Chinesen die ganze Zeit gesagt, ihr seid keine lupenreine Demokratie, wie wir in Deutschland hier, Vorzeigedemokratie schlechthin. So, die Chinesen haben also auch keine Lust mehr auf uns. Und jetzt haben wir noch einen Trade Deal, wie es der Kian gerade gesagt hat, wo auf die Automobile 15% extra Zoll aufgeschlagen wird und die wollen jetzt schon unsere Autos nicht mehr kaufen.
Ja, also man muss sagen, das spielt halt irgendwo auch Hand in Hand. Ne? Du hast zum einen die Zölle, die dazukommen, wo die Unternehmen dann möglicherweise als Folge eine Produktionsverlagerung in die USA haben, wo wir dann auch teilweise Jobverluste theoretisch in Fabriken haben können in Deutschland. Und gleichermaßen im gleichen Deal diese Zusprechung der Energiekäufe, wo du dann gesagt hast, dass Deutschland beispielsweise mehr US-LNG kaufen muss, was ja auch teurer und umweltbelastender ist. Das macht dann abhängig von US-Preisen, die dann noch mehr Kosten für die inländische Industrie bedeuten und noch mehr dazu bringen, quasi die Produktion ins Ausland zu verlagern. Und dann kommt der nächste Bestandteil dieses Deals, diese Investition, diese 600 Milliarden, wo auch teilweise in Militärkäufe investiert werden muss, aber eben für US-Waffen, keine europäische Produktion. Das heißt, es ist auch hier wieder eine Investition darin, dass theoretisch Jobs nach Übersee verlagert werden.
Jobs nach Übersee, Geld. Ich meine, guck dir mal unsere Infrastruktur hier an und ich meine nicht nur in Deutschland. Egal, wo du schaust in Europa, es gibt wenige Ausnahmen. Auch da, immer denkt jetzt daran, wer wird immer als Diktator bezeichnet in Europa bei den demokratisch gewählten Präsidenten und dann weißt du gleich, welchen Ländern es gut geht. Allen voran Budapest, ja, Viktor Orban, der furchtbare rechtsradikale Diktator. Oder schau in die Slowakei oder schau nach Polen. Die Länder, wo du am Bahnhof ankommst und denkst dir, Oh, ist das schön hier, wie sauber. Warum gibt's denn hier so wenig Kriminalität? Was haben die denn anders gemacht als wir? Ja, gerade diese Länder sind ja die, die immer am meisten kritisiert werden, damit das Bild aufrechterhalten wird, dass die in Wahrheit alle ganz furchtbare Rassisten wären, weil die nicht Millionen von Flüchtlingen in ihr Land reinlassen wollen. Ganz, ganz furchtbar. Und jetzt siehst du das Ergebnis. Jetzt ist es nicht mehr wie bisher, alle schweigen immer aus der Wirtschaft, alle schweigen und nehmen die Nachteile, die sie haben, einfach nur klaglos hin. Nee, ganz im Gegenteil. Wir lesen jetzt hier gerade mal aus einem Bericht. Es ist ein Frontalangriff auf den Zolldeal von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und auch auf sie persönlich. Nach dem Abkommen mit US-Präsident Donald Trump attackiert der deutsche Mittelstandsverband die EU-Chefin und fordert Bundeskanzler Friedrich Merz auf, sie fallen zu lassen. Zu Bild sagte Christoph Ahlhaus, Chef des deutschen sowie europäischen Mittelstandsverbands, nach 3 Jahren Krise bekommen die europäischen Unternehmen jetzt noch einmal 15% auf alles, was uns die EU-Kommissionspräsidentin als Zolldurchbruch verkaufen will. Es ist in Wahrheit eine Kapitulation. Und ich sage euch eins, diese Leute reden nicht so wie wir hier ganz offen und sagen, wie es ist. Die sind ganz lange ruhig, zu ihrem eigenen Nachteil, wie ich meine. Ja. Die üben sich in der Sprache der Diplomatie. Ah, Vorsicht, 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 bloß niemanden verärgern. Wir kennen das ja alle, ja. Aber jetzt, wenn die mal so reden, dann weißt du, die Scheiße, die dampft, die stinkt zum Himmel. Der Chefvertreter der mittelständischen Unternehmen befürchtet harte wirtschaftliche Konsequenzen für viele mittlere und kleinere Unternehmen. Zitat, dieser schlecht verhandelte Zolldeal droht zu einem weiteren Insolvenz-Tsunami im mitteleuropäischen Mittelstand zu führen. Kommissionspräsidentin von der Leyen liefert keinen Deal, sie liefert unsere Unternehmen aus. Also härter kann es so ein Mann gar nicht sagen. Auch Merz erklärte nach Abschluss des Deals, Zitat, also der Bundeskanzler selber, die deutsche Wirtschaft wird erheblichen Schaden nehmen durch diese Zölle. Jetzt möchte ich mal letzter Satz, dann darf der Kian gerne weiter ausführen. Wir haben bereits erheblichen Schaden. Die deutsche Wirtschaft taumelt vor sich hin. Und die sprechen jetzt davon, dass es noch weiteren erheblichen Schaden gibt. Macht euch einfach mal nur klar, vor was wir hier stehen, was das für Konsequenzen sind für unser Land, für ganz Europa als Standort. Wir spielen nicht mal mehr dritte Liga. Deswegen konnte der Trump mit uns machen, was wir wollen, weil wir die kleinen Jimbos sind, denen man diktiert, was es zu tun gibt. Nicht wir sagen denen irgendwas, sondern uns wird diktiert, was wir zu tun und zu lassen haben.
Ich habe mir auch ein paar Stimmen und Meinungen zum Deal angeschaut. Du hast jetzt Friedrich Merz gerade erwähnt. Der hat das zwar so gesagt, aber der hat auch gesagt, dass er es quasi auch gewissermaßen positiv gesehen und hat gesagt, ja, so haben wir einen Handelskonflikt vermieden und das hätte die deutsche Wirtschaft noch viel härter getroffen. Und das hat auch beispielsweise der Kommissar der EU für Handel und wirtschaftliche Sicherheit, Maros Sefcovic, in einem Interview direkt auf der Pressekonferenz gemacht. Er hat das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, das ist das beste Abkommen, das wir unter sehr schwierigen Umständen erzielen könnten. Ich habe mir das Interview kurz angeschaut und einen Clip daraus angeschaut. Er hat quasi einfach nur erklärt und begründet, dass es ja besser ist als die 30%, die Trump gedroht hatte und dass sie das runtergehandelt haben und dass sie es halt so akzeptieren müssen, denn sonst hätte es einen Handelskrieg gegeben. Es gibt aber auch viele kritische Stimmen dazu, beispielsweise der französische Premierminister François Bayrou. Der nennt es einen dunklen Tag für Europa, eine Allianz freier Völker, die sich der Unterwerfung hingibt. Ungarn, Viktor Orban hat gesagt, Trump hat von der Leyen zum Frühstück verspeist. Experten vom CEPS Think Tank haben gesagt, kurzfristige Erleichterung, aber langfristiger Schmerz durch Abhängigkeit. Atlantic Council, der Deal erwähnt EU-Nicht-Zollbarrieren, die von der Leyen ignoriert. Asymmetrisch, ja, asymmetrisch würde ich ganz klar sagen, ist dieser Deal. Politico schreibt einige Gewinner, US-Energie, viele Verlierer, EU-Autoindustrie. Ja, es gibt unglaublich viele kritische Stimmen, es gibt ein paar ausgewogene. Der Gewinner, US-Verbraucher, günstigere EU-Produkte als bei 30%, Verlierer deutsche Autofirmen. Also ich glaube, eine Sache, bei der sich positive, kritische und ausgewogene Stimmen einig sind, ist, dass hier der Verlierer deutsche Autofirmen sind.
So ist es. Und jetzt stelle ich euch mal die Frage, Leute. Welcher Sektor der deutschen Industrie ist der größte? Ja. Ihr wisst das, was jetzt kommt, es ist der Autosektor. Der größte Sektor, den wir haben, ist die deutsche Automobilindustrie. Diese wurde ja davor schon die letzten Jahre von Teilen der Bevölkerung torpediert, von der Politik torpediert. Ich weiß es jetzt noch hier in meiner alten Heimat in Stuttgart. Die Autostadt schlechthin, es gibt vielleicht zwei Autostädte auf der Welt. Detroit und Stuttgart. Ja? Wenn du anschaust, wie viel Potenzial Automarkenzulieferer da ist, dann haben sie angefangen, einfach autofeindliche Politik zu machen. Baden-Württemberg wird ja auch von den Grünen regiert. Hervorragend, ja. Autofeindliche Politik ohne Ende. Du schaust immer weniger Parkplätze, immer langsamer musst du fahren. Die Leute nehmen es einfach als dem Automobil feindlich wahr. Wenn das aber wenn die Karten, die dir gedealt werden, wenn das deine Pfünde sind, das dein Vorteil ist, dann müsstest du die autofreundlichste Stadt der Welt sein. Nicht eine autofeindliche. Also du siehst schon in den letzten Jahren diese ganzen Demonstrationen immer gegen SUVs und so. Ich habe so lange mitgemacht, diese Scheiße. Gott sei Dank nicht mehr. Ja. Jede Woche irgendeine andere Demonstration oder mehrere, wo protestiert wird, wir wollen hier Fahrradwege, bla bla bla. Also dein Herzstück deines noch funktionierenden Organismus selbst zu sabotieren, so blöd musst du erstmal sein. Das geht nur von Leuten, die nicht bis drei zählen können. Ich meine damit. Die sagen eins, die wissen aber nicht, was bei 2 und bei 3 kommt. Die wissen nicht, was das für sie selbst bedeutet. Der Sozialstaat wird das nicht immer auffangen können, weil er hat keine Kohle mehr.
Philipp, das große Problem, was ich hier sehe und wo ich halt auch in irgendeiner Weise sagen muss, ich kann die EU nachvollziehen, ist, dass die EU hier einfach am viel kürzeren Hebel sitzt. Denn angenommen, sie hätten jetzt keinen Deal gemacht, und es wäre auf einen Handelskrieg ausgegangen. Was heißt Handelskrieg? Trump hätte gesagt, es kommt zu keinem Deal, 30% Zölle. Dann hätte die EU gesagt, nee, das nehmen wir nicht hin, beispielsweise 30% Zölle zurück. Jetzt ist es halt einfach so, dass die EU viel mehr in die USA exportiert als umgekehrt und deutlich abhängiger ist als die USA auf diese Exporte, weil die USA einfach einen riesigen Binnenmarkt haben und weniger abhängig auf die Exporte in die EU machen. Hier in Zahlen, Exporte machen nur 12% des US-BIPs aus versus 20% in der EU. Das heißt, gehen wir davon aus, es wäre zu einer Eskalation gekommen, dann hätte die EU da deutlich mehr Schmerz und hätte dann theoretisch nach mehr Eskalation und Schmerz wahrscheinlich einen gleich schlechten, vielleicht sogar noch schlechteren Deal ausgehandelt. Das heißt, ich weiß gar nicht, um da auch gewissermaßen die Leute, die diesen Deal ausgehandelt haben, in Schutz zu nehmen. Ich weiß gar nicht, wie die EU da hätte anders reagieren können, weil die USA einfach am längeren Hebel sitzt.
Also vielleicht als allererstes mal sich einzugestehen, was ja seit Jahren immer als rechtspopulistische Verschwörungstheorie bezeichnet wird. Wir sind kontrolliert von diesem Land. Punkt. Wir haben nichts zu melden. Und zwar rein gar nichts. Wir tun zwar so, dem Trump werden wir mal die Meinung sagen. Kannst du mir sagen, wie dumm es ist, im Vorhinein auf Spiegel und Sterncover immer wieder Trump mit Hitlergruß abzubilden? Der ist der Typ, der steckt uns den Hitlergruß genau hinten rein und zwar genauso, wie er will und so oft, wie er will. Deswegen, ich habe doch immer schon gesagt, Kian, wenn du in so einer Position bist, dann machst du ganz lieb Männchen und hältst deinen Mund. Was wir aber gemacht haben, wir haben sie immer offen kritisiert. Wir haben den Standing President of the United States immer als Neonazi, so viele Beleidigungen, da könntest du eine ganze Enzyklopädie damit füllen, ja. Und jetzt ist er der die Konditionen mit uns ausmacht. Und dieser Mann ist ja extrem egolastig aufgestellt. Der hat ein gigantisches Ego, so groß wie das Universum. Was du willst, ist gut, in good terms mit ihm zu sein. Wir haben es aber geschafft, in den schlechtesten Terms überhaupt mit ihm zu sein. Und das ist für eine Verhandlung sehr, sehr schlecht. Weil wenn du verhandeln willst und der Typ hat eigentlich auch gar keinen Bock auf dich, der sagt sich vielleicht sogar, den drücke ich erst recht ein rein. Da schaue ich, dass die jetzt erst recht Massenarbeitslosigkeit haben. Wir saugen sie regelrecht aus. Ja, warum? Ich muss sagen, recht hat er, wenn er sieht, was für Beleidigungen aus Deutschland immer rauskamen, gegen den Mann, der die Karten in der Hand hält. Er kontrolliert das Spiel. Und das sehe ich jetzt halt. Ich bin bei dir, was du sagst mit dem Handelsstreit. Aber auf der anderen Seite hatte der Trump auch, er musste unbedingt Erfolge vermelden, weil der Druck aus den eigenen Reihen in den USA ist auch immer größer geworden, dass sie gesagt haben, wann kommen endlich? Wo sind sie, die Erfolge mit dem Handelsdeal? Wann kommen sie? Da wäre es, wenn du klug und taktisch verhandelst, besser gewesen, eine härtere Gangart zu, erstens mal nicht sich ihm feindlich gegenüber zu zeigen, ihn ständig zu beleidigen, die ganze Scheiße, aber dieser Schaden ist ja sowieso schon angerichtet worden, sondern auch einfach besser mit Feingefühl zu verhandeln. Ich meine, wir sprechen hier davon, Kian, dass die Politiker selber, wenn wir uns das durchlesen, was hier Leute schreiben, Union-Fraktionschef Jens Spahn sagte zu Bild, ein fortdauernder Handelskonflikt mit den USA hätte unsere Wirtschaft schwer geschadet. Wir wissen aber, es schadet jetzt der Wirtschaft auch schwer. Gleichwohl enthält das Paket Kompromisse, die schwerfallen. All das zeigt, wir müssen als Europa wirtschaftlich stärker und attraktiver werden. Nur wer selbst stark ist, erreicht die nötige Augenhöhe. Ist korrekt, wir sind nicht mehr stark. Wir haben aber alles dafür getan, es nicht mehr zu sein. Und wenn wir uns hier den Bremens Bürgermeister Andreas Boven-Schulte von der SPD anhören, der ist richtig abgegangen, der hat auf X geschrieben, das Schlimmste ist, wie sich unsere EU-Chefin dazu erniedrigen lässt, Trump die Stiefel zu lecken und ihn auch noch als harten, sogar fairen Dealmaker zu umschmeicheln. Kein Funken Ehre im Leib. Ja, harte Worte. Und ich sage dir, Kian, daran erkennst du, wie brenzlig die Situation ist. Wir haben ja so schon ein massives Abwandern der Wirtschaft. Wir haben Abwandern von Leuten. Alle Unternehmer, die ich kenne. Guck mal, wir beide leben sowieso nicht mehr in Deutschland. Alle Unternehmer, die ich kenne, nicht fast alle, die irgendwie in der Lage sind zu gehen, sind am Gehen, bereiten sich aufs Gehen vor, schauen nach Immobilien, schauen auch nach anderen Ländern. Ich muss doch niemanden erklären, was es bedeutet, wenn die Intelligenz und die Schaffenskraft eines Landes das Land verlässt, diese Menschen, und nur noch die da sind, die Hand aufhalten oder die versuchen, irgendwie zu überleben in der Wirtschaft. Was macht das mit einem Land langfristig? Ja, da gibt's nur eine Richtung.
Ja, das sind die Konsequenzen, die getragen werden müssen, wenn die wirtschaftliche Leistung nachlässt im Land. Und die spiegeln sich dann im täglichen Leben, in der Lebensstandard, im Lebensstandard, in der Qualität des Lebens aus. Aber meistens merkt man das ja gar nicht, wenn man in einem Land lebt. Das ist ja das Erschreckende daran. Da gibt es ja dieses Beispiel von dem Frosch, der langsam gekocht wird, der es gar nicht merkt. Man merkt es dann, wenn man aber in andere Länder reist, weil man dann auf einmal merkt, wie Länder, die eigentlich mal Deutschland weit hinterherhingen, plötzlich noch besser und weiter vorangekommen sind, während Deutschland auf dem gleichen Niveau geblieben ist. Dann merkt man plötzlich diese Differenz, diesen Unterschied. Aber Philipp, eine Sache, die du angesprochen hattest, bevor wir den Podcast gestartet haben, ist, dass es da jetzt wohl beim Deal jetzt schon aus Reihen der EU und Amerika zu Unstimmigkeiten gekommen ist, ob dieser Deal überhaupt so durchgeht.
Ja, das ist richtig. Und das ist ein Bericht vom heutigen Tag vom Handelsblatt mit dem Titel Handelskonflikt USA und EU streiten nach nur 48 Stunden über den Zolldeal. Die USA wollen natürlich bei den Bedingungen bleiben, deren Überzeugung sie sind, dass dieser Deal so ausgehandelt wurde, so nach dem Motto, wir haben die Hand darauf gegeben. Und die EU hat ein anderes Faktenblatt. Also es gibt Faktenblätter, wo das nochmal zusammengehalten wird. Die Faktenblätter sind nicht gleich. Ich lese mal kurz vor. Kurz nach Einigung in Schottland legen beide Seiten eigene Faktenblätter vor und widersprechen sich in zentralen Punkten. Das Abkommen droht zu kippen, bevor es unterschrieben ist. Das hatte ich ja im Intro vorher schon gesagt, dass das überhaupt nicht auf Wohlwollen treffen wird bei den Amerikanern, wenn man sagt, nee, wir wollen es jetzt doch nicht, weil wir jetzt erkannt haben, wie dumm wir eigentlich verhandelt haben, beziehungsweise was für einen Schaden wir bei der Wirtschaft selber anrichten. Ich lese mal vor, Ursula von der Leyen und Donald Trump hatten gerade erst in Schottland auf ihren Zolldeal eingeschlagen, den größten von allen, wie der US-Präsident behauptet. Doch keine 48 Stunden später droht der transatlantische Handelskonflikt wieder aufzubrechen. Am Montag veröffentlichte das Weiße Haus ein Faktenblatt mit weitreichenden Aussagen zu Zöllen, Standards und Investitionen. Am Dienstag folgte die EU-Kommission mit einem eigenen Papier, die zahlreiche US-Darstellungen zurückweist und betont, der Handschlag von der Lions habe keine rechtliche Relevanz. Beide Seiten müssten erst ein ordentliches Abkommen aushandeln. Das politische Abkommen vom 27. Juli 2025 ist rechtlich nicht bindend. Ich meine, das kann ja sein. Und ich hoffe auch, dass das so ist. Man kann nur beten für die EU. Aber das ist für mich Kern, das ist für mich wie der eine Gauner mit dem anderen Gauner. Ja? So nach dem Motto, ja, wir geben uns die Hand drauf und wenn es uns aber nicht passt. Übrigens, Handschlag ist nicht bindend. Ich sage dir, ja doch, es gab mal eine Zeit und es gab Staatsmänner, da waren Handschläge bindend. Und zwar absolut bindend. Da hieß es damals noch, ein Mann, ein Wort. Heute würde das heißen, ein Divers, ein Wort. Ja? Danach wurde gehandelt dann, Leute. Und ich finde es schon interessant jetzt, dass man wahrscheinlich erkannt hat, was für weitreichende negative Konsequenzen das für die EU hat und dass man jetzt schon sagt, das politische Abkommen vom 27. Juli 2025 ist rechtlich nicht bindend. Ich darf hier nochmal ein Zitat vorlesen. Thierry Breton, das ist der ehemalige Industriekommissar, der formuliert das Ganze noch drastischer. Zitat: Die EU und die USA haben kein Abkommen. Ein Abkommen ist, wenn man einverstanden ist. Nun drohe eine neue Phase der Instabilität. Also das kann, ich meine, ich würde mir wünschen, dass dort Verhandlungsprofis reinkommen, Wirtschaftsstrategen, nicht eine Ursula von der Leyen, gegen die seit langem Korruptionsverfahren laufen innerhalb der EU, erinnert euch alle noch an die tausenden Mails, die verschwunden sind, die mit Pfizer hin und her gingen. Da ging es um Impfdeals im Milliardenvolumen. Ja? All das ist verschwunden. Oh, die Telefonate sind nicht mehr da, die Mails sind verschwunden, tausende Mails verschwunden. Ich erinnere damals an eine gewisse Affäre auch bei Hillary Clinton, wo danach tausende Mails verschwunden sind, die alle gelöscht wurden. Nur wer etwas zu verheimlichen hat, der lässt solche Sachen verschwinden. Ja? Und solche Personen nachher hinzusetzen mit einem der härtesten Dealmaker, das ist er wirklich. Du kannst vom Trump halten, was er will. Du kannst denken, dass er auf der Epstein-Liste ist. Du kannst denken, er ist der dümmste Idiot der Welt. Wenn er eines nicht ist, dann ist es ein schlechter Dealmaker. Er hat The Art of the Deal, die Kunst des Deals, geschrieben. Das ist sein erstes Buch. Trump ist ein harter, guter Dealmaker, der absolut alle Möglichkeiten, die es gibt, ob moralisch oder unmoralisch, nutzt, um einen für sich guten Deal rauszuschlagen. Wenn du das weißt, und das ist seit Jahrzehnten bekannt, dann musst du auf der anderen Seite bei der EU genauso einen harten Hund, eine harte Hündin, wenn du so möchtest, genauso hinbringen mit Verhandlungsgespür, damit insgesamt ein für beide Seiten guter Deal rauskommt.
Ich habe auch dahingehend Gerüchte gelesen bzw. mitbekommen, dass angeblich, wohlgemerkt, das ist absolut nicht bestätigt und auch nicht mit irgendwelchen Fakten hinterlegt, aber es gibt Gerüchte dahingehend, dass Ursula von der Leyen hier erpresst wurde mit beispielsweise gelöschten Textnachrichten zu den Impfungen oder anderen Geschichten. Wie gesagt, das ist nicht bestätigt, aber ich finde, du hast hier einen
fairen... Würde es dich verwundern, Kian? Wahrscheinlich nicht, oder?
Wahrscheinlich würde es mich nicht verwundern, aber du hast auf jeden Fall einen fairen Punkt hier zu sagen, hey, da müsste jemand sitzen, der genauso knallhart im Verhandeln ist wie ein Trump. Trotzdem muss man wohlbemerkt sagen, die Verhandlungsposition ist eben eine deutlich, deutlich schwächere. Und wenn es da zu einer Eskalation kommt, zu einem Handelskrieg kommt, würde das ja dann wohlgemerkt nur noch mehr China stärken, beziehungsweise den asiatischen Raum, oder möglicherweise der EU noch mehr und bessere Deals ermöglichen. Ich glaube, die beste Ausgangssituation, die jetzt hier entstehen könnte, wäre, dass es zu keinem Handelskrieg kommt, dass es aber auch nicht zu einem formellen Vertrag jetzt auf Basis von dem, was jetzt hier beschlossen würde, kommt, sondern dass nochmal Verhandlungen passieren und die EU das Ganze irgendwie nochmal nach unten hin drücken kann. Das wäre wahrscheinlich das Best-Case-Outcome. Aber es wurde ja jetzt schon angekündigt, dass bis Ende der Woche zumindest hier dann auch der Vertragstext entstehen soll und dieser dann unterzeichnet werden soll. Mal sehen. Wir bleiben dran, Leute. Wir schauen uns das Ganze an. Aktuell zu dem jetzigen Standpunkt mit diesen verhandelten Daten würde das auf jeden Fall dem Wirtschaftsstandort Europa schaden, vor allem Deutschland schaden. Es wirkt wie ein Auswanderungsdeal. Ein Auswanderungsdeal für die deutsche Industrie. Leute, kommt rüber, investiert in eure Industrie, aber bei uns, und bewegt sie rüber. So wirkt es zumindest für mich. Ja, hast du noch abschließend irgendwelche Worte dazu zu sagen?
Ja, Kian, ich will damit nur sagen, ich finde, du hast es absolut richtig, du siehst es absolut richtig, ich bin da voll bei dir. Der größte Industriegasehersteller der Welt, Linde, ehemaliges Schwergewicht aus dem DAX, ja, dem deutschen Leitindex. Wohin ist er gegangen? Produktionsstätten USA. All das haben wir schon vor Jahren gesagt, immer wieder darauf hingewiesen, da hieß alles Verschwörungstheorie, Blödsinn und der Habeck hat sich in die Talkshows gesetzt, papalapop, Deindustrialisierung, das grüne Wirtschaftswunder wird kommen, ja, glaubt nur fest daran. Wir haben gesehen, wir haben die Unfähigsten der Unfähigen, die größte Ansammlung an unfähigen Personen. Wie man so schön sagt, Hühner, die nicht mal in seltenen Fällen ein Korn finden. Ja, man sagt ja auch, ein blindes Huhn findet ab und zu mal ein Korn. Die finden niemals ein Korn. Ja, und das ist tragisch einfach für einen großen Teil der Bevölkerung, der nicht gehen kann, der gekettet ist an seinen Boden des jeweiligen Landes, die Jobs haben, wo sie nicht einfach auswandern können. Für diese Leute ist es tragisch. Dass jetzt so viele Betriebe aktuell gerade pleite gehen, jetzt schon, und hat noch nichts mit diesem neuen Deal zu tun. Und das ist ein Punkt, wie gesagt, der regt mich nach wie vor massiv auf. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, wie es euch dabei geht. Leute, ganz zum Schluss möchten wir euch um etwas bitten. Kian und ich möchten gerne mal wieder eine Fragerunde machen. Schreibt doch bitte mal Kommentare rein. Ich habe das gelesen ein paar Mal, dass ihr gesagt habt, hey, wir würden mal wieder gerne Fragen aus der Community an euch stellen, also an Kian und mich, und wir gehen dann darauf ein. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, schreibt es unter dieses Video. Wir schauen es uns dann nach Veröffentlichung am Freitag, Samstag, Sonntag an und werden dann möglicherweise schon am Montag oder später in der Woche wieder einen Podcast machen, wo wir speziell auf eure Fragen eingehen. Ich hoffe, das Ganze war interessant für euch. Wir wünschen euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Macht's gut und bis bald.
Bis dahin. Ciao.